Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt Nachrichten aus der neuen Welt von Hoffnung, Mut und Selbstermächtigung. Schindlers Morgenröte. Wir melden, was gut läuft.
Hallo, meine heißgeliebten Hinhörer. Hier sind wieder Bastek und Olli mit den guten Nachrichten Nummer 7. Und das gibt so einige gute Nachrichten zu verkünden. Aus dem Umfeld von menschlich Wirtschaften und teilweise auch darüber hinaus. Aber jetzt sage ich erstmal zur Begrüßung, hallo Bastek.
Ich grüße dich auch, Olli. Schön, dass ich wieder dabei sein darf bei den guten Nachrichten, jetzt schon zum zweiten Mal. Und liebe Grüße gehen raus an all die Zuhörer. Ich freue mich sehr auf die guten Nachrichten und bin sehr gespannt, was du uns für Themen mitgebracht hast.
Die Themen wären da. Einmal in Klosterzinner ein interessantes Wochenende mit menschlich Wirtschaften. Dann wird in Potsdam eine Schule gegründet, eine freie Schule. Darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Ich mache aus der Welt um und bei menschlich Wirtschaften öfter mal den einen oder anderen Unternehmer-Podcast. Wenn dann irgendwelche Fortschritte in einem Betrieb sind, über den ich berichtet habe, dann kommt das in die guten Nachrichten. Und das wäre jetzt diese freie Schule.
Das klingt super.
Ja. Als nächstes reden wir dann über eine Release-Party eines bekannten Berliner Rappers.
Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, ja. Dann über Miteinander 23, eine ganz tolle Einrichtung in Bad Dürkheim.
In Bad Dürkheim? Ich lerne nie aus, ich so viele Orte in Deutschland. Sehr interessant.
Ja, ich komme da nachher drauf zurück. Da habe ich auch schon einen Podcast drüber gemacht, aber das ist einfach auch nochmal eine gute Nachricht wert, weil mich das an etwas erinnert, was ich aus menschlich Wirtschaften kenne.
Okay.
Ja, und wieder zurück bei menschlich Wirtschaften erzähle ich was von Ladenaufstellern. Klingt erstmal nicht so interessant. Ladenaufsteller.
Vielleicht bin ich da auch schon weg, dann mal gucken. Also,
nein, aber das könnte ja mal ein Missverstehen. Ne? Also Ladenaufstellen denkt man, okay, da geht einer durch die Gegend und stellt überall Läden auf. Ne?
Ja klar, so Aufziehläden, so zack, mit Tür, mit Fenster und genau, dann
genau,
vier Ecken.
Genau, das ist aber nicht gemeint.
Okay.
Da gehe ich später aber nochmal drauf ein. Das hat etwas damit zu tun, dass menschlich Wirtschaften bald mit einer neuen Webseite online geht.
Okay, die Brücke erschließt sich mir jetzt noch nicht ganz, aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht bleibe ich aber noch.
Ich zeige dir die Brücke, vielleicht gehst du auch rüber. Und schließlich habe ich noch an anderer Stelle mit menschliche Wertemedien einen Podcast, ein Unternehmerporträt gemacht mit dem Axel Fellhagen. Und der hat sich mit dem Thema biozyklische Humuserde mehr als beschäftigt. Jetzt muss ich dazu sagen, davor gab es schon mal einen Podcast, und zwar mit Johannes Eisenbach aus Griechenland. Und der hat uns von einer ganz neuen Art Boden erzählt, den man in einem Zeitraum von 5 Jahren entwickeln kann, basierend auf veganen Kompost.
Okay.
Und womit man rein theoretisch die Welt retten könnte. Also den Boden.
Okay. Ne?
Naja, die Erde ist ja schon zu einem großen Teil ausgelaugt und müsste so ein bisschen wiederbelebt werden. Und darum geht es dabei. Und da gehe ich aber später drauf ein. Wir wollten ja nur einen kurzen Abriss machen, worum es geht.
Da will ich nur mit einwerfen, ich habe einen sehr braunen Daumen. Also ich habe da sehr wenig Ahnung, aber ich lasse mir sehr gerne darüber etwas von dir erzählen.
Das ist das Gegenteil von einem grünen Daumen, ja?
Das ist so wie bei der Grünen Partei, eher so den braunen Daumen, alles was man anfasst, so verwelkt eher. Okay. Und den anderen braunen Daumen der Partei, den wollen wir jetzt mal nicht erwähnen.
Nein, nein, nein.
Weil heute geht es ja um gute Nachrichten.
Heute geht es um gute Nachrichten.
Genau.
Ne? Das Wochenende in Zinner. Ich lese mal ganz kurz vor. Am 25. und 26. Mai erwarten euch in Zinner Workshops, Vorträge, Markt und Austausch zu den Themen Kunst, Wirtschaft, Gesundheit, gemeinsames Handeln und neue Ideen für eine friedliche Zukunft. 2 Tage für Ideen, Entwicklung, Begegnung und ein genossenschaftliches Miteinander. Ja, da muss mal zugesagt werden, das ist zwar ein Genossenschaftstreffen, aber da können auch Menschen kommen, die sich keine Anteile gekauft haben. Ich habe da auch schon mal mit dir drüber geredet, ne? Du kommst ja auch hin, ne?
Genau, also ich werde mir das auch mal alles mal vor Ort angucken, aber auch wieder arbeitstechnisch natürlich vor Ort, aber sagen wir mal sehr interessiert, was das Ganze angeht. Ich möchte mir sowieso mal den Überblick richtig verschaffen können. Und ich glaube, da ist das ein sehr guter Tag für.
Naja, also das ist nicht nur Arbeit, ne? Da ist auch Musik und Tanz.
Ja, ich
nach Feierabend.
Alles Mögliche. Dir alles, was du möchtest.
Oder? Ja. Ich meine, das ist ja genau dieser Mix, den wir brauchen. Hm. Also so eine Mischung aus Arbeit und Lebensfreude.
Ja.
Und zwar sinnvoller Arbeit und Lebensfreude. Na, man hat einen Arbeitstag zusammen und abends wird dann die Arbeit gefeiert.
Bei menschlich Wirtschaften geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass jetzt das Finanzielle im Vordergrund steht, dass man da sich zusammenfindet, was gemeinsam schafft, und am Ende darf man das natürlich auch gerne feiern, und dadurch connectet man ja auch wieder, und das ist ja auch wieder der Grundgedanke. Oder?
Das Finanzielle ist dann Mittel zum Zweck.
Hm.
Natürlich braucht man heutzutage Geld, um was auf die Beine zu stellen, oder muss man sich jeden Tag drum kümmern, aber die Leute, die das machen, die haben da andere Sachen im Hinterkopf. Ne?
Genau, die Connection, so, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest.
Ja, also da ist sehr viel ehrenamtliche Arbeit halt auch dabei bei dem, was die Menschen machen. Aber die belohnen sich auch damit, dass sie etwas Schöpferisches tun und etwas für die Weiterentwicklung der Welt tun.
Na, ist es denn auch so, dass man sich das so vorstellen kann, dass statt jetzt eine Dienstleistung zu bezahlen, dass es schon in so eine Richtung gehen soll, vielleicht kann ich dir an der Stelle helfen und du hilfst mir dafür an der Stelle?
Mhm. Okay. Genau, das gibt es. Wir arbeiten ja auch mit Gradido zusammen, das ist so eine Währung auch, da kann man sich selber da anmelden bei Gradido und kann dann sagen, ja, ich habe am Dienstag um 15 bis 16 Uhr war ich am Strand und habe mal Müll gesammelt. Da kümmert sich nie jemand drum. Da sind immer Jugendliche, die feiern, dann lassen ihre Flaschen liegen und ich habe den Müll eingesammelt. Und dann kannst du das berechnen lassen. Oder ich habe der alten Dame gegenüber, habe ich bei den Einkäufen geholfen. Ne? Also alles, was so Sachen sind, wofür man sonst nicht bezahlt wird, die gehören bezahlt, ist man bei Gradido der Meinung. Ja, und dann könnte das theoretisch so weiterlaufen, wenn alle Menschen das machen würden, dann wird man sich dann, also wird man diese Gradidos bekommen und dann wird man die nachher auch so umtauschen können. Und der Wolfgang Wodak ist da, Jens Fischer-Rodrian ist da, Alexa Rodrian ist da, Peter Schmuck von den Zukunftskommunen und Energiewendedörfern. Also ein Haufen Menschen, von denen man da was lernen kann. Sind auch noch einige mehr. Ich werde das natürlich auch verlinken, dass sich jeder mal selber von überzeugen kann, von diesem Ganzen. Es wird Theater vorgespielt werden. Ja, Marktstände, Austausch, Angebote von den Mitgliedern der Genossenschaft. Ach ja, menschliche Wertemedien, also in Form von Oliver Schindler. Ja, ich werde auch da sein. Ich werde auch einen Workshop geben.
Okay.
Und zwar zu dem Thema, was ist möglich mit menschlichen Wertemedien?
Okay, machst du das alleine oder hast du da noch jemand bei dir?
Die Lisa.
Ach, das habe ich nämlich gelesen, deswegen habe ich gefragt.
Ja, ja, die war früher bei den Staufis. Die macht das mit mir zusammen und die ist mit mir auch zusammen in der Redaktion von Menschliche Werte Medien.
Und hat, soweit ich weiß, auch schon mal die guten Nachrichten mit dir moderiert, richtig?
Richtig.
Lisa, guck mal, ich kann mir Sachen merken.
Frag mich jetzt aber nicht, wer von euch beiden besser war.
Ach, die Lisa bestimmt, das ist vollkommen in Ordnung. Das sind bestimmt gute Nachrichten für alle anderen als für mich, aber okay.
Nein. Gut, ich glaube, das ist eine hervorragende Stelle, um zur nächsten guten Nachricht überzublenden.
Ich denke auch.
Jetzt kommen wir zu der Schulgründung in Potsdam.
Mhm.
Da habe ich mit der Jana telefoniert und sie hat mir damals von dem Projekt erzählt, wie viel Arbeit da schon reingesteckt worden ist, wie viel Begeisterung. Und die waren noch mitten in der Antragstellung, und so einen Antrag zu stellen, das ist nicht ohne.
Glaube ich.
Und sie hatte mir gesagt, du, wenn das fertig ist, dann melde ich mich bei dir und dann geben wir nochmal ein Interview für die guten Nachrichten.
Mhm.
Und jetzt kannst du gleich mal hören, wie stolz sie ist.
Wir haben es geschafft, den Antrag auf Gründung einer freien Schule rechtzeitig, fristgerecht einzureichen. Und das war ein unglaubliches Erlebnis hinter einem unglaublichen Kraftakt. Aber das ist das Wichtigste gewesen, ja. Das war das Wichtigste, jetzt einreichen, damit wir in anderthalb Jahren die Schule aufmachen können.
Also ich fühle das schon total, wenn man sich mal wirklich vorstellt, was für ein Akt das in Deutschland ist, ein e.V. zu gründen oder eine Schule zu gründen. Also wie sie ja schon sagt, ich glaube 2 Jahre war das jetzt.
Ja, ja.
Bevor sie überhaupt anfangen darf, ist es ja super, dass man überhaupt diese Zeit hat zum Planen. Aber doch bitte, weil man seine eigenen Sachen sortieren muss und nicht, weil das Amt das einen sozusagen vorgibt. Unglaublich. Also großen Respekt erstmal, dass man sich da durchkämpft und Ich glaube, viele von uns hätten schon Probleme, einen ganz kleinen Antrag irgendwo auszufüllen. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass das ein Antrag für eine Schulgründung ist, also ich möchte da nicht in deren Haut stecken, aber definitiv großen Respekt dafür. Da kann man wirklich so sehr stolz auf sich sein.
Sie geht jetzt gleich nochmal ein bisschen ins Detail, wie viel Arbeit das bedeutet. Mhm. Nochmal für alle Zuhörer auch wichtig, diese Sachen zu wissen, wenn man eine Schule gründen will, was man da alles bedenken muss.
Also was muss man machen? Wir mussten ein Konzept schreiben. Also das hat schon mal sehr lange gebraucht, einfach auch um sich abzustimmen. Stehen wir alle dahinter, hinter dem, was da geschrieben ist. Also da hat doch wirklich auch bis fast auf den letzten Tag gebraucht, um sich alle Kleinigkeiten beim Schreiben, beim Lesen, fällt einem auf, was er geschrieben hat, passt nicht so. Möchte ich doch anders haben. Also das ist wirklich erstaunlich, wie viel Arbeit da reingeht. Und dann halt einen Antrag auswählen. Es gibt ein Antragsformular und 13 Anhänge, die du zu erledigen hast. Und zu jedem Antragsformular, also in dem Antragsformular sind ganz viele Fragen. Und da darfst du dann sagen, halten uns an die gesetzlichen Vorgaben oder machen wir das anders? Wenn wir das anders machen, bitte erläutern Sie, wie Sie das machen. Und es war im Endeffekt fast jede Frage, dass wir dann etwas ausführlich schreiben durften, was wir anders machen als staatliche Schulen, was uns unterscheidet. Und jetzt halte ich fest, unser Antragsformular ist auf 78 Seiten hochgewandert. Ein Wortkonzept musst du eigentlich schon haben, auch wenn du noch gar kein Wort hast. Also wenn du Ganztag machen möchtest, wir würden gerne Ganztags mit anbieten wollen und das muss man halt jetzt schon mit beantragen. Das kann man nicht erst beantragen, wenn man den Wort hat, sondern das musst du jetzt gleich mit einpacken, weil dann musst du das ganze Konzept umschreiben. Die ganze terminliche Planung, dann ist eine Personalplanung vorzulegen. Wie stellst du dir vor, wann wir welche Lehrer arbeiten? Und wenn wir schon Lehrer hätten, hätten wir auch persönliche Daten einreichen müssen. Aber das durften wir, genauso wie das Grundstück, dürfen wir nachreichen.
Alter Schwede, 78 Seiten, das ist genau das, was ich meine. Stell dir mal vor, du gehst an so einen Antrag ran und denkst dir, ach du meine Güte, 15 Seiten, nur alleine Fragestellung. Und dann weißt du ja gar nicht, wo das endet. Und am Ende bist du bei 78 Seiten. Also Respekt.
Ja, die haben sich da durchgekämpft und vor allem, man kann sich's ja auch einfach machen und sagen, okay, jetzt mache ich das mal, okay, ich will es einfach nur zu Ende kriegen, aber die haben sich bei jedem Detail genau überlegt, wie soll nachher die Schule unserer Träume aussehen, ja. Und haben den Kampf mit dieser elenden Windmühle der Bürokratie aufgenommen. Jetzt können sie sich auch auf die Suche nach einem Gebäude machen, da sind sie vorher einfach nicht zugekommen. Da müssen sie sich voll auf den Antrag konzentrieren. Zum Glück muss man, wenn das beantragt wird, muss man nicht schon ein Gebäude vorweisen können, weil das wäre wirklich krass.
Ja.
Und sie suchen noch Mitgestalter.
Mitgestalter.
Es hängt natürlich davon ab, wer was für Erfahrungen hat und Expertise. Zum Beispiel, wenn es um Bauangelegenheiten geht, könnten jemand gebrauchen. Wenn es um Finanzmittelakquise geht, wenn es um Beschaffung von Lernmaterialien geht, Netzwerken mit Kooperationspartnern, weil wir Partner haben wollen, mit denen, die mit uns die Schule gestalten, oder Netzwerken mit Sponsoren oder eben alles, was so anfallen kann als organisatorisches oder auch einfach anpackendes. Ja? Da gibt es so viel zu tun. Jemand, der einfach sagt, ich möchte einen wundervollen Ort für die Kinder schaffen, wo sie glücklich ihre Kindheit verbringen können, groß werden können, sich selbst entwickeln können. Ich möchte dabei sein, ich komme dazu und bringe alles ein, was ich habe.
Ja, Bastek, wenn du Kinder hättest, würdest du eventuell mitmachen? Würdest du da sagen, okay, ich unterstütze das, ich bin dabei?
Also ich muss sagen, auch in meinem Freundeskreis jetzt in den letzten 4 Jahren sind auch noch mehrere Personen Eltern geworden oder eben zum dritten Mal oder zum zweiten Mal haben sie ein Kind gekriegt. Und ich denke mir in dieser Zeit, das ist alles so schwierig. Also es fängt ja wirklich schon medizinisch an, aber auch wenn man das alles erstmal überwunden hat, fängt ja das Thema Schule an. Und ich wäre, glaube ich, sehr dankbar darüber. Also ich muss sagen, so eine staatliche Schule, ich bin zwar selber auch auf eine staatliche Schule gegangen, Aber wenn man das heutzutage so alles so durchblickt und auch die Indoktrination, die da eben stattfindet, da ist man doch, glaube ich, sehr glücklich, wenn man etwas findet, wo man auch wirklich das Vertrauen drin haben kann, wo man keine Frühsexualisierung des Kindes irgendwie zu erwarten hat, keine Politisierung zu irgendwelchen Parteien oder wie auch immer, wie die Kinder denken sollen. Und insbesondere dieses, also Schulbildung ist ja auch irgendwo lerne es auswendig, befolge es, beantworte die Frage, hinterfrage sie nicht.
So. Genau, und hier ist das nicht so.
Genau, und das finde ich persönlich, wenn ich Kinder hätte, wäre das für mich einer der sehnlichsten Wünsche, überhaupt so eine Schule zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist Eigenverantwortlichkeit. Man nimmt sein Leben selber in die Hand. Und was ist denn wichtiger als die Kinder?
Ja, oder eben auch, dass man eben den Kindern, also ich weiß ja nicht genau, wie das Konzept aussieht. Vielleicht kann man sich auch irgendwo dann noch darüber informieren im Nachhinein.
Oh, gut, dass du das erwähnst, Basti. Gut, dass du das erwähnst. Wir hatten ja vorhin schon die Veranstaltung in Kloster Zinna erwähnt.
Ja.
Die sind auch in Kloster Zinna.
Sehr schön.
Und ja, wer nach Kloster Zinna kommt, der kann sich da informieren.
Und Kloster Zinna ist auch gar nicht so weit weg von Potsdam, oder?
Nö.
So, also wer aus Potsdam kommt und da Interesse hat, könnte natürlich das miteinander verbinden oder eben auf der Webseite mal gucken und vielleicht kann man ja auch sehen, oh, ich kann da sogar unterstützen mit dem, was ich gelernt habe, was ich kann, wie auch immer. Ich persönlich finde es wirklich eine sehr gute Idee. Also ich finde sowas sehr, sehr wichtig. Kann auch nochmal eine Sache, der Goethe bei uns ist ja von den Barbarians auch ein Lehrer gewesen, der seinen Beamtenstatus verloren hat und alles, weil er eben die Kinder nicht getestet hat und so weiter und so fort. Insbesondere für Lehrer, die dieses System eben nicht mitmachen wollen, ist das natürlich auch nochmal eine sehr schöne Sache, wenn es private Schulen gibt, die sich eben nicht diesen System beugen.
Ja. Goethe von den Rebellions, da fällt mir ein, ist ja auch so ein Musiker, ne? Wie nennt sich das jetzt mal? Ich bringe das immer durcheinander, ich bin ein alter Mann. Rapper oder Hip-Hopper?
Ja, wir sind schon Rapper, das ist eben Deutschrap. So Deutschrap ist nicht immer richtig Hip-Hop, kann man sagen. Also obwohl wir schon anderen Rap machen.
Was als ist denn besser?
Hip-Hop. Weil Hip-Hop ist natürlich das Größere. Hip-Hop ist alles vom Breakdance, Graffiti, bis hin zu dann eben Beats bauen, bis hin zum Rappen, vom Soul, R&B. Natürlich ist das viel schöner als nur die eine Rubrik Rap.
Aber dann kommen wir gleich zu dem Rapper, der in Berlin demnächst an der Release-Party, den haben wir ja zufällig hier im Studio.
Ne? Ach Quatsch.
Doch, im Ernst.
Du redest jetzt nicht von mir, oder?
Doch.
Oh, ich dachte schon, wer macht denn noch eine
Record-Release-Party? Ja, das war die Überraschung,
Basti. Okay. Nein, vielen lieben Dank. Wir haben ja beim letzten Mal schon, das sind meine guten Nachrichten, die ich mitbringe, für mich zumindest gute Nachrichten, beim letzten Mal drüber gesprochen, ich mache ein Album und möchte eine Record-Release-Party machen. Das war da alles ja noch nicht ganz fertig. Mittlerweile habe ich auch da meine letzten Hausaufgaben gemacht und der Release-Termin für mein Album steht am 18.07. wie aber auch die Record-Release-Party am 20.07. in Alhambra. Und ich freue mich sehr, das verkünden zu können und werde da live on stage mit La Paz, Goethe auch übrigens dabei. Nina Malaika wird das moderieren, Jens Fischer-Rodrian, den wir ja vorhin auch schon hatten, wird auch mit dabei sein und Holy Smokes, Ilba und noch viele mehr. Ich freue mich sehr und würde mich natürlich auch freuen, den einen oder anderen von euch da begrüßen zu dürfen.
Da sind also noch Plätze frei. Muss man irgendwie vorbestellen?
Es gibt einen Ticketshop, den kannst du, wenn du möchtest, gerne auch mit verlinken. Ansonsten unter bastekmusik.de. Da gibt es auf jeden Fall einen Link zum Ticketshop. Ein paar Tickets sind noch, aber so viele sind es leider auch nicht mehr. Weil es wird keine Riesenveranstaltung, sondern eher was Kleines, Gemütliches. Im Alhambra, wie gesagt, wo man auch vorher nochmal hingehen kann, sich richtig, richtig leckeres Essen bestellen kann. Also ich weiß gar nicht, was ich hatte was mit Hähnchen und dann Salat und dann hatte ich mir noch so ein schönes arabisches das Brot bestellt, das war so unheimlich lecker. Also.
Okay, alles klar.
Die hatten so was für mich mein Highlight wirklich war, Kartoffeln. Aber eben, also Pommes, aber nicht als Pommes geschnitten, sondern als Würfel. Und die frittiert. Habe ich so noch nie gegessen und das macht so ein es ist witzig, wie die Form von Lebensmitteln manchmal den kompletten Geschmack beeinflussen können. Du guckst mich gerade fragend an, ich bin davon überzeugt. Ich fand, das war zum Beispiel am allerleckersten.
Ist auf jeden Fall auch eine gute Nachricht.
Ja.
Gehen wir zum nächsten Thema über.
Genau.
Mit der Eleonore Büschkes, die war früher mal bei der CDU, ist dann irgendwann aus bestimmten Gründen ausgetreten. hatte ich auch vor einiger Zeit ein Interview gemacht. Die hatten mir unter anderem von einer Bürgerzeitung erzählt. Das heißt, da haben Bürger sich zusammengetan, haben eine eigene Zeitung gemacht, haben selber Artikel geschrieben, haben selber recherchiert.
Okay.
Und das nennt sich Bürgerzeitung, Bürgerjournalismus. Ganz tolle Idee. Mhm. Gab, da war einfach nicht genug Informationsvielfalt.
Okay.
Und da haben die eine eigene Bürgerzeitung gemacht, die hieß Miteinander. Dann fingen sie an, Salons zu machen.
Okay.
Wie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, du warst auch nicht auf der Welt. Ich kann mich da sehr gut also dran erinnern.
Nicht in diesen Dieben, sagen wir mal so.
Ja, ja. Ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Ich erinnere mich da noch ganz gut dran.
Okay.
Wieder in 20er Jahre in Berlin, 1920, 21, ja. 22. Man hat sich dann in Wohnzimmern von Menschen getroffen. Hm. Damals hieß das nicht Wohnzimmer, sondern Salon. Wir sprachen über politische Themen so der Zeit, über Kunst, über alles Mögliche. Das war ganz anders als immer auszugehen, wegzugehen, draußen irgendwie was zu bezahlen oder irgendwas, was da so angeboten wird. Sondern ja, man hat es selber in die Hand genommen und das ist etwas, ja, was zu meiner Freude jetzt wieder auflebt.
Und ich muss sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du da damals im Salon saßt mit einer Zigarre, Herrenhut, ja. Und so. Man sieht dir übrigens Alter nicht an, so, das muss man wirklich
nein,
sagen.
Nein, 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 nein. Ich war damals richtig gut aussehender Typ, ich bin richtig gut angekommen. Auch
naja, das ist jetzt vorbei, aber ja, zumindest ja. Sieht man es jetzt nicht mehr.
Nein, das ist schon okay.
Nur ein Spaß.
Auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich das jetzt noch erleben darf, dass das wieder aufkommt. In Berlin habe ich das tatsächlich auch bei jemand zu Hause erlebt, die machen dann Buchlesungen da zu Hause.
Okay.
Also wir laden da Autoren ein. 20, 25 Leute als Besuch da und die sitzen dann im Wohnzimmer und danach reden die dann mit dem Autorin oder der Autorin.
Sagen wir Autorin, es gibt nur noch Autorinnen heutzutage, nein.
Genau.
Den Autor und der Autorin.
Sagen wir einfach das Auto.
Wir sind alle Ents.
Genau, genau.
Kennst du den Song?
Nein.
Okay, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen.
Wir müssen weiter. Bastek hält mich immer auf.
Ja, Rush. Ja, wir müssen ja ein bisschen Unterhaltung mit reinbringen.
Genau, stimmt.
Nein,
ja. Und genau, das haben die auch gemacht.
Ich muss sagen, davor habe ich so einen Respekt. Also wenn ich überlege, ja. Ich würde jetzt in meinem Wohnzimmer ganz viele fremde Menschen, muss ja auch wirklich ein unheimliches Vertrauen in die Menschen haben, zu sagen, okay, das ist mein heiligstes hier, das ist mein Heim und kommt hier gerne her. Ihr seid alle willkommen, setzt euch hin und also so eine Buchvorlesung zum Beispiel.
Ja, ja.
Weil du jetzt gesagt hast, im eigenen Wohnzimmer.
Ja, vor allem, aber man müsste jedes Mal vorher staubsaugen und staubwischen und aufräumen. Und ja, das möchte ich wirklich nicht mehr als zweimal im Jahr machen müssen.
Ja, also. das ist oft, muss ich sagen.
Ja, also. Ich bin da ein bisschen krass.
Ja, also kann mir die Putzfrau nur einmal an 5 Jahren leisten. Selber würde ich sowas niemals machen. Also,
gut, hallo. Wir müssen weiter. Okay. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Auf jeden Fall hat sie das erst im Wohnzimmer gemacht, dann sind es immer mehr Leute geworden, dann hat das Wohnzimmer nicht mehr gereicht. Und dann sind die auf die Idee gekommen, sich Räumlichkeiten zu mieten.
Okay.
Und hören wir auch mal, was sie selber dazu sagt.
Ach, da hast du sogar Mitschnitt mit.
Ja, natürlich.
Na, dann lass mal hören.
Und deshalb habe ich 2022, aber damals noch in meinem Wohnzimmer, den Salon 23 eröffnet. Und in diesem Salon 23 wurde halt einfach diskutiert. Da gab es Themen wie beispielsweise Wut. Ja? Was ist Wut und was mache ich, wenn ich wütend bin? Ja, wie kann ich meine Wut konstruktiv nutzen? Ja, spannende Diskussionen, die sich dann entspannt haben unter 20, 25 Personen, die sich da zusammengefunden haben. Und da war dann auch irgendwann mal der Uli Gaussmann und hat seine Ideen vorgestellt. Und als mein Wohnzimmer dann irgendwie zu stark bevölkert wurde, dachte ich, das müssen wir jetzt irgendwie anders organisieren. Und dann haben wir einen Verein gegründet und haben Räumlichkeiten angemietet. Und das auch einem breiteren Publikum zu öffnen. Ja, ich kann jetzt an meine Räumlichkeiten, wenn ich denn die behördliche Genehmigung habe, draußen ein Schild hinstellen. Heute gibt es einen Vortrag über keine Ahnung was, was ich natürlich bei meinem Wohnzimmer nicht gemacht habe. Unser Gedanke ist gewesen, das ist so eine Art Begegnungszentrum. Das ist relativ im Stadtzentrum von Bad Dürkheim. Und damit wir das Ganze finanzieren, bieten wir lokale Produkte an. Und so unsere Idee, an derer Verwirklichung wir jetzt noch arbeiten müssen. Wir haben also diesen Raum und haben in der Mitte dieses Raumes einen großen Tisch mit 12 Stühlen, an denen sich der Mensch niederlassen soll und mit den anderen Menschen, die da sitzen, reden soll. Also dieses Wir bringen die Leute zusammen Konzept. Wir haben das auch so gestaltet, dass eben unsere Vorträge und unsere Workshops und was wir so alles anbieten, ich kann dir da nochmal unser Veranstaltungsprogramm rüberschicken, dass man das auch in diesem Raum machen kann.
Also ich finde, das sind wir wieder wunderbar bei dem Thema Connecten. Und Frage ist, darf sie das denn einfach so? Also darf sie einfach sich einen Raum mieten, da ein Tisch hinstellen und sagen, hier kommen die Leute jetzt zusammen und wir machen irgendwelche Vorträge? Oder ist das in Deutschland gar nicht erlaubt?
Man merkt, du hast schon viel mit Behörden zu tun gehabt. Ja. Deine Skepsis ist nicht unberechtigt. Also erstmal möchte ich daran erinnern, es gibt ja so etwas Ähnliches schon in Stralsund und die waren aber gut vorbereitet. Die haben sich da Ladenräume gemietet, die haben da renoviert. Also das ist der Menschlich-Wirtschaften-Laden in Stralsund und da können sie auch ausschenken, da können die Leute tatsächlich so in Tischen sitzen und so. Und hier ist es wirklich so gewesen, dafür hatten die gar nicht die Genehmigung gehabt jetzt.
Besonders ausschenken ist in Deutschland schon wieder ein ganz, ganz sensibles Thema.
Ja. Sind die Räumlichkeiten überhaupt zum Ausschenken geeignet?
Ja, genau. So. Oder darf da man wirklich nur Luft und Liebe atmen? So, das ist natürlich, also wenn du da was, Glas Wasser auf den Tisch stellst, bist du ja schon wieder mit einem halben Bein im Knast, ein bisschen überzogen gesagt.
Ja, und jetzt hat sich das aber so ergeben, ich plaudere mal so aus dem Nähkästchen.
Okay.
Also, erstmal haben die jetzt noch nicht die Erlaubnis, dass sich die Leute hinsetzen dürfen, aber sie dürfen ihre Sachen da verkaufen. Und jetzt kommt es ja. Die wollten ja Leute zusammenbringen. Und jetzt kommen die Leute da rein, kaufen Sachen und fragen, was sind das für Sachen, was sind das für Produkte? Und dann kommen die ins Gespräch. Und dann sprechen die im Stehen. Menschen können auch im Stehen miteinander sprechen und sich kennenlernen.
Ach, die dürfen nicht sitzen?
Genau.
Die dürfen einfach nur nicht sitzen?
Nein.
Willkommen in Deutschland. Das ist aber das zeigt es wieder wunderbar. Du kannst versuchen, die Sache zu unterbinden, aber du wirst niemals die Bewegung da drin einfach unterbinden können.
Die Menschlichkeit. Also das ist der Hammer. Und dann stehen die Leute da eben und plaudern miteinander. Ja. Und dann ist das trotzdem Ort, allein weil man sich da wohlfühlt. Man geht da hin und man fühlt sich halt willkommen. Ja. Die wissen, wenn sie den Raum betreten, die müssen gar nicht reden. Man spürt, ob man willkommen ist oder ob man einfach nur reingehen soll, sein Produkt bezahlen und möglichst schnell wieder raus, damit möglichst viel Umschlag ist. Und so wie in Cafés, wo man sagt, so, jetzt trinken Sie mir einen Kaffee aus, da will noch jemand anders an den Tisch, ist ja da nicht so.
Und ich glaube, man sieht sich, man findet sich so, wer die Mentalität, also auch für mich in den letzten 4 Jahren, man hat einfach die Herzlichkeit auch so ein bisschen wieder für sich mehr entdeckt. Also nicht alle, aber für viele.
Ja, jetzt noch mal eine kleine Anekdote, spiele ich mal vor, was da passieren kann.
Okay.
Es kam eine Dame rein, sie hat uns dann gesagt, sie ist 88, sie kommt jetzt gerade vom Sport und sie findet das jetzt großartig, dass sie sich bei uns mal hinsetzen kann und mit jemandem reden kann. Und ich glaube, sie war über eine Stunde bei uns, es entspann sich dann auch ein Gespräch, sie brauchte dringend einen Klempner und dann kam jemand rein und sagte, Klempner habe ich einen, ich schreibe Ihnen mal die Telefonnummer auf.
Also erstmal sei nochmal gesagt, die müssen jetzt wieder haufenweise Papierkram ausfüllen, die machen das aber. Ich kann immer nur sagen, so, wenn ich damit zu tun habe, ich gehe immer so ein bisschen ins Opfer. Ich sage dann immer, diese Bürokratie zerstört meine Lebendigkeit.
Ich fühle mich in meinem individuellen Schaffungsprozess sehr begrenzt oder sehr beeinträchtigt und ich möchte aus diesem Grund das ablehnen, dieses Formular auszufüllen.
Bürokratie tötet Lebendigkeit, könnte man sagen, aber heutzutage, sie ist halt da. Wir müssen irgendwie damit umgehen und diese Menschen kämpfen sich dadurch, sie bleiben lebendig, also die Jana aus dem Kindergarten ist lebendig geblieben, die Eleonore ist trotz der Formulare lebendig geblieben, es hat niemand von denen umgebracht, wahrscheinlich bin ich der Einzige, den es tötet.
Also sag mal so, es ist eben Deutschland und ich habe letztens auch ein Video gesehen, ich überlege die ganze Zeit, währenddessen wir reden, in welchem Land das war, ich glaube Niederlande, aber sagen wir einfach China, das ist glaube ich sowieso das beste Beispiel, die bauen innerhalb von einem Wochenende einen kompletten Tunnel, den wir in Deutschland nicht mal in 5 Jahren gebaut kriegen. Und das ist wirklich nicht untertrieben. So. Also alleine die ganzen Anträge und so weiter und so fort, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wie wir in Deutschland arbeiten, kein Wunder, dass wir so als tüchtig gelten, weil wir die ganze Zeit Anträge ausfüllen.
Ja, das nächste Thema ist fast ähnlich. Ich hatte heute Morgen mit der Ramona von Menschlich Wirtschaften telefoniert. Die hat uns was über den Ladenaufsteller, den die jetzt entwickelt haben, erzählt. Und da hören wir jetzt mal rein.
Und diesen Ladenaufsteller haben wir jetzt so konzipiert, dass eine kleine Auswahl von Produkten unserer bisherigen genossenschaftlichen Hersteller dort zur Verfügung steht, also schön bestückt ist. Aber der Ladenbesitzer an sich kann auch individuell entscheiden und das auf die Bedürfnisse seiner Kunden abstimmen. Ja, also es ist keine feste Regel zu sagen, so und so viel muss da drin sein. Und wichtig ist nur, dass im Grunde genommen die Produkte unserer Produzenten dort in diesem Aufsteller platziert werden. Dass im Grunde genommen der Gedanke der Genossenschaft eben auch gut zu sehen ist.
Ja, hat sie doch kurz und knackig beschrieben mit diesen Ladenaufstellern. War das für dich gut verständlich so, Bastek?
Ja. Ja.
Genau. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen dazu?
An sich stellt sich mir nur die Frage, um was für Produkte geht es eigentlich?
Ja, es sind zum Beispiel die Ölmühle von Friederike de Bruyne, darüber hatte ich schon mal berichtet. Dann gibt es noch die Ostseemühle in Langenhagen, da war ich schon mal im Urlaub.
Okay.
Dann gibt es auch den Geflügelhof Schubert. Ja, das ist zu weit im Süden, so weit runter bin ich noch nicht gekommen. Aber er ist ein super netter Kerl, mit dem kann ich aus dem Zoom treffen. Und dann haben wir noch Feinkostbruder aus Hamburg. Was ich jetzt erstmal interessant finde, die Frage, die du mir eben gestellt hast.
Ob es Knoblauchöl gibt?
Nein. Das, auf Knoblauchöl will ich jetzt wirklich nicht eingehen.
Das ist, ich fand das witzig, aber okay.
Ja, dann. Ja, ich mag keinen Knoblauch und er ärgert mich immer mit Knoblauchöl. Also die Frage, die er mir eben gestellt hatte, was sind da für Produkte, die werden auch eventuell die Ladenkunden stellen. Das heißt, man geht in so einen Laden rein, wo man eigentlich das sieht, was man sonst auch immer so sieht. Und plötzlich ist da ein Ladenaufsteller mit so interessanten Produkten drauf.
Ja.
Und dann kommt man ins Gespräch. Genau wie eben, wo ich das beschrieben habe in Bad Dürkheim. Mhm. So wird das auch bald wahrscheinlich in jeder Stadt in Deutschland sein, wo solche Ladenaufsteller sind. Dann kommen die Leute rein und fragen, was ist das denn? Kommen die ins Gespräch?
Die Frage ist ja auch, in was für Läden werden denn so eine Aufsteller stehen? Also wenn ich jetzt Interesse daran habe, wo könnte ich sowas finden? Also kann ich mir das sozusagen vorstellen, zum Beispiel ein Bauernhof, der ansässig auch bei menschlichen Wirtschaften ist, der würde so einen Aufsteller in seinen, wie nennt man das?
Wenn der Hofladen. Nochmal,
Hofladen, genau. Vielen lieben Dank.
Ja, Hofladen, Bioläden, sowas in der Richtung. Ne?
Mhm. Okay.
Genau. Spiel doch mal was zu diesem Gedanken vor. Ne? Es gibt ja so diesen Gedanken in menschlichen Wirtschaften, über den auch öfter geredet wird. Aber jeder formuliert das für sich immer anders. Jeder, der bei menschlichen Wirtschaften ist, auch die Ramona. Bei jedem klingt es anders, aber jeder ist ja aus Idealismus dabei.
Wir wollen ja wieder den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und Neues miteinander entwickeln. Und da ist so dieses Konzept dahinter, ne? Dass im Grunde genommen ein neuer Kreislauf entsteht, der eben getragen ist von Wertschätzung, Transparenz und Vertrauen und gerade zwischen Kunden, Produzenten und Lieferanten.
Sachen passieren ja, dass Leute sich über den Tisch ziehen und zwar entweder aus Gier heraus oder teilweise aus Not heraus, ist ja beides ziemlich miteinander verwandt, beides basiert auf Angst, nicht überleben zu können. Und jetzt haben wir die Möglichkeit aber zwischen allen Produzenten, Kunden, Verkäufer, uns alle drei zusammenzusetzen und zu sagen, so hier ist ein Problem und das Problem hat nicht einer von uns, weil wenn einer von uns Probleme hat, haben wir alle das Problem. Also lösen wir es gemeinsam und wir sagen nicht wie in der Wirtschaft, wie in der anderen Wirtschaft, ja du hast ein Problem, ja, dann suche ich mir einen anderen Lieferanten oder so, der keine Probleme hat, dann ist alles leichter oder einen anderen Abnehmer, der keine Probleme hat. Das ist das, was ich meine.
Genau, aber auch da muss eben die Authentizität da sein. Also man muss das Vertrauen, das muss man, also ich habe es für mich gelernt in meinem Leben, Vertrauen wächst nicht auf Bäumen. Man sollte aber auch nicht extrem misstrauisch sein, also das ist auch nicht der richtige Weg. Man sollte aber zumindest immer daran gucken, wie wird mit meinem Vertrauen umgegangen, insbesondere wenn drei Leute in einem Boot sitzen. So,
ja.
Weißt du, also, wenn drei Leute auf dem Ozean gekentert sind, in einem Boot sitzen, dann muss man sich aufeinander verlassen können, weil wenn der eine vielleicht Mist baut, könnte das Leben von allen dreien kosten.
Genau. Vor einiger Zeit hatte ich den Johannes Eisenbach aus Kalamata. Weißt du, wo Kalamata ist?
In Timbuktu?
Ich hatte letztes Mal in einem Supermarkt, in einem Bio-Supermarkt Oliven gefunden. Da stand Kalamata drauf. Jetzt, hilf, ja? Kommst du drauf? Oliven.
In Oliven, Italien?
Griechenland.
Griechenland, okay, da bin ich vielleicht noch so ungebildet.
Johannes Eisenbach aus Griechenland, mit denen hat menschliche Wirtschaften ja schon lange guten Kontakt.
Okay.
Von da wird sogar Obst geholt, was hier in Deutschland nicht wächst.
Mhm. Ne? Wie Oliven? Dass das kein Obst ist, ich weiß.
Das war nur Spaß. Nee, aber Olivenöl kommt von darüber.
Okay.
Und auch Zitronen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Zitrone, Orange, Südfrüchte halt.
Ja, sowas. So,
die werden dann geliefert.
Vielleicht auch Orange, Avocado.
Ja, ja,
Avocado, genau, ist auch die Richtung, genau.
Wie auch immer, ich habe den damals interviewt. Der hat diesen tollen biozyklischen Humus entdeckt bei einem Kompostierungsvorgang. Da hat er ein Verfahren entwickelt, wie man einen biozyklischen Humus entwickeln kann.
Okay.
Der
biozyklischen Humus, das klingt ja interessant.
Damit kannst du auf jeden Fall, wenn du damit arbeitest, hast du einfach super Erträge,
okay,
und super gesunde Erträge. Und der Boden wird nicht ausgelaugt, der Boden wird sogar bereichert, der wird immer besser.
Da muss man wahrscheinlich auch sehr viel Erfahrung haben in dem Gebiet.
Genau. Und jetzt ist da das Paar Fellhagen.
Mhm.
Also Axel und Jutta Fellhagen sind nach Griechenland gefahren. Die haben sich das beibringen lassen.
Mhm.
Ja, das sind ITler eigentlich gewesen. Ja, die wollten ja jetzt mal aussteigen und wollten mal etwas Handfestes, Sinnvolles machen.
Landwirt.
Nee, ja, Landwirt wird man deswegen nicht. Aber,
Landwirt wird man deswegen nicht.
Genau.
Sehr schön.
Und die habe ich auch, ja?
Sag mal. Der Sprung vom IT zur biozyklischen Humusherstellung, das klingt schon sehr interessant.
Ja, ja, die wollten etwas ändern mal in ihrem Leben.
Und zwar um 180 Grad.
Ja,
oder um 360, allerdings, wie unsere geliebte Außenministerin sagen würde.
Keine Politik, bitte, hier gute Nachrichten.
Ich habe doch Beliebte gesagt.
Ach so, okay, alles klar, schön. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ich spiele immer was vor, ja?
Okay.
Wir haben eigentlich beide immer wieder gute Aufgaben gehabt in dieser Branche und auch bei guten Firmen. Aber irgendwann haben wir dann schon auch mal überlegt, ja, irgendwie hat sich das erfüllt. Wir sind jetzt beide da lang genug gewesen und haben eigentlich eine andere Aufgabe gesucht, die uns noch ein bisschen auf der einen Seite anders fordert, nämlich vielleicht auch ein bisschen körperlicher und natürlich auch ein bisschen sinnstiftender oder sinnerfüllter beschäftigt. Und
naturverbunden.
Und naturverbunden, genau. Und dass sich das dann so ergeben hat, Zufälle gibt es ja nicht in dem Sinn, aber hat sich dann eben so ergeben, dass wir übermenschlich wirtschaften, über einen Vortrag gestolpert sind von dem Dr. Johannes Eisenbach, der uns total begeistert hat und mitgenommen hat. Und dann war erstmal eine Idee da und die haben wir dann konsequent auch verfolgt mit ein paar Hürden, muss man sagen, aber die haben wir dann immer wieder entweder übersprungen oder aus dem Weg geräumt, je nachdem. Und da, dann kam es eben so weit, dass wir dann jetzt im Januar die Firma gegründet haben.
Ja, damit sind ja einige Fragen beantwortet. Die wollten einfach mal ein bisschen im Boden rumwühlen.
Ich fand es sehr interessant, gerade Hürden übersprungen.
Oder beiseite geräumt.
Genau, da habe ich gerade dann, also bis ich das gecheckt habe, bis mein Gehirn gerade realisiert hat, er meinte das jetzt metaphorisch mit überspringen.
Ja,
so. Ich dachte so, okay, wenn sie die Höhen überspringen, wenn die dann nicht irgendwann auf die trotzdem wieder zurückkommen. Aber so meinte er das, glaube ich, gar nicht. Fand ich super. Habe ich kurz gebraucht, um da mal darüber nachzudenken.
Ja, das ist eine schöne Metapher mit den Hürden. Ne?
Genau.
Wahrscheinlich, ich würde jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Manchmal räumt man sie beiseite, manchmal springt man drüber. Das muss man immer situativ entscheiden.
Ja.
Was ich schon mal unterstreichen kann, sowas auf die Beine zu stellen, ist keine Kleinigkeit. Das macht man nicht eben so. Ne?
Nee.
Die müssen ja auch leben. Die müssen weiter für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und wie das mit Selbstständigkeit oft so ist, in den ersten Jahren machst du erstmal keinen Gewinn. Du brauchst ein gewisses Grundkapital, du brauchst Geduld und du brauchst vor allem Vertrauen, dass das nicht in die Hose geht.
Ist ja auch mutig, sage ich mal, dass du nach Griechenland fährst, da in die Schule gehst sozusagen, also dich weiterschulst, sagst, okay, ich habe hier eigentlich einen Job, mit dem kann ich mein Geld gut verdienen, den gebe ich jetzt auf und starte etwas total Neues. Aber ich glaube, Humus ist besonders auch in den letzten Jahren weitaus auch in unseren Breitengraden in Europa und so weiter beliebter geworden und wünsche Ihnen auf jeden Fall mit biozyklischer Humuserde maximale Erfolge. Und das ist leider so, wenn du selbstständig wirst, die ersten 3 Jahre ist immer gefährlich, da entscheidet sich alles, aber mit menschlich wirtschaften könnte man da vielleicht auch die ersten Schritte gehen.
Ja, die arbeiten ja auch mit menschlich wirtschaften zusammen. Dadurch sind sie überhaupt erst darauf gekommen und die kriegen natürlich auch regelmäßig Unterstützung aus Griechenland, wenn die irgendwie Hilfe brauchen, wenn die gute Tipps brauchen. Aber einen Teil muss man halt auch immer selber versorgen. Und das ist ja auch das Prinzip von der ganzen Sache. Wenn du bei menschlich Wirtschaften eintrittst oder wenn du mit menschlich Wirtschaften zusammenarbeitest, du trägst das mit, du gehst da nicht rein und alles ist für dich schon irgendwie serviert. Ne? Mhm. Du kriegst so viel Unterstützung wie möglich, aber du musst eben auch viel selber machen.
Ja, sonst macht es ja auch gar keinen Sinn. Also es ist ja super, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, aber den Weg muss man ja trotzdem selber gehen. Genau. Also du musst ja deine Produkte selber herstellen, du musst den Ehrgeiz haben, du musst das Mindset haben und das ist ja eigentlich nur eine Unterstützung für etwas, was man Akquise nennt.
Ja, so. Übrigens bei Ehrgeiz, da möchte ich gleich sagen, da ist mir Beseeltheit ja lieber.
Ich finde Ehrgeiz schon sehr gut. Okay. Auch wenn da das Wort Geiz mit bei ist, aber sagen wir tüchtige Menschen. So, also wer tüchtig ist und das richtige Mindset hat, der kann eigentlich in den seltensten Fällen wirklich krachen gehen. Also es gibt für alles einen Weg,
finde ich. Ja, wie gesagt, die Hürden sind ja schon erwähnt worden und die gehören einfach dazu, zu so einer Entwicklung. Es läuft nie alles gleich und man muss da wirklich einen ganz, ganz festen Glauben haben und man muss da auch ein Bild davon haben, was man da entwickeln will. Mir geht es übrigens mit menschlichen Wertemedien so. Das ist jetzt auch nicht so einfach, das aufzubauen. Ne? Und da muss ich auch immer an einer Vision für mich innerlich arbeiten, weil sobald die ersten Probleme kommen, die ersten Hindernisse, sobald es nicht so gut läuft, gibst du ansonsten auf. Ne? Man muss da wirklich hinterstehen.
Ja, ich glaube aber auch, dass wenn man jetzt den geraden Weg geht, also nicht den geraden, den kurzen Weg geht, wenn man nicht so viele Probleme hat, dann ist es entweder etwas nicht Ehrliches, was man tut, also nicht, dass man da nicht auch Probleme hat, oder es ist nichts Langfristiges. Also so, das ist das schnelle Geld. Das schnelle Geld verdienst du entweder mit nicht ehrlichen Sachen, mit toxischen, schädlichen Sachen, oder du gehst zu schnell, du wächst zu schnell und überhebst dich und fällst.
Genau.
So deswegen ist es immer in meinen Augen das, was am meisten Erfolg verspricht, ist eine kontinuierliche Arbeit, wo man viel machen muss, aber wo man, wie du auch schon sagst, sobald die Probleme kommen, nicht in den Kopf, also man darf auch mal den Kopf in den Sand stecken. Man darf mal für 2-3 Tage sagen, boah, nee, ja, ich höre auf, ich lasse das. Das ist Schluss. Ja. Ruf, Hannelore, ruf alle an, wir canceln. Aber nach 2-3 Tagen entscheidet sich dann, was bist du für ein Typ?
Ja.
Möchtest du weitermachen? Hast du das Mindset? Und ich glaube, nur so kann man auch erfolgreich werden. Also jeder wird an diesem Punkt sein. Es geht immer nur darum, was machst du daraus?
Ja. Und jeder ist ja unterschiedlich. Aber bei mir kommt das denn wirklich vor, dass ich manchmal weine. Ich habe schon echt schon Situationen im Leben gehabt, da war ich dann nur noch im Kopf, war alles Beton in meiner Birne. Und dann habe ich gemerkt, das sind die unterdrückten Gefühle. Mhm. Ich bin jetzt nur noch mit dem beschäftigt, was ich tun muss. Und da muss die Seele erstmal durch und dann muss man erstmal heulen.
Na, dieses Unterdrücken ist, glaube ich, das Größte. Also wie du schon sagst, wenn man Sachen unterdrückt, wenn man sie verdrängt, dann ist es wie in so einen Luftballon reinpusten. Das ist meine Philosophie. Du pustest, irgendwann platzt. Ja, wenn du nicht immer wieder das rauslassen kannst, kontinuierlich, in Form von Weinen.
Ja.
Also ich sag mal so, ich habe auch einen sehr, sehr harten oder langen Weg, den ich beruflich hinter mir habe. Und man darf auch mal weinen. So. Wenn du das alles in dich reinfrisst, dann gehst du entweder kaputt oder der Luftballon geht kaputt und dann geht irgendetwas anderes kaputt.
Genau. Und bei mir ist das so halt ein Ventil. Manchmal fluche ich auch einfach. Dann schmeiße ich mein Handy vor Wut auf die Couch und kann nur hoffen, dass auf der Couch eine Decke liegt, sodass das Handy nicht zurückschnallt und auf den Boden knallt.
Ich kann dir sagen, du bist nicht alleine mit sowas.
Also oder so vor mich hinfluchen oder wenn die Leute nicht so, weißt du, dann hast du Pläne. Ja, dann kannst du den noch dafür brauchen und den noch der. Und der hat auch noch gesagt, der will das machen. Und dann hast du so einen Tag, da macht das niemand. Du stehst da, rufst da an, nee, habe ich noch nicht gemacht, du, habe ich jetzt keine Zeit zu. Ne? Und man selber hat so alles vorbereitet, man selber ist so im Anschlag, so jetzt muss nur noch der Knopf gedrückt werden und das und es passiert nichts, nirgendwo.
Das ist das Problem, auch wenn du von anderen Menschen abhängig bist oder mit vielen Menschen zusammenarbeitest, ist es immer so. Also wenn mehrere Menschen an einen Tisch kommen, so es gibt immer diejenigen, die ziehen und es gibt diejenigen, die sich ziehen lassen. So ist meine persönliche.
Nein, komm, wir sind ja bei guten Nachrichten. Und das ist, darf ich noch mal was dazu sagen? Ich habe dich unterbrochen, du guckst genervt.
Nö.
Geschockt?
Nö.
Verliebt?
Eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Nein, das war kein genervter Blick.
Okay, alles klar. Nein, nach nachdem ich mich ordentlich ausgeheult habe und mein Handy in die Kissen geschmissen habe. Also im besten Fall, also nehmen wir mal an, der ganze Tag ist schon so gelaufen. Nachdem, dann müssen erstmal Emotionen raus, dann weine ich vielleicht auch irgendwo. Dann gehe ich mal raus, echt eine Runde spazieren und mache Selbstgespräche. Ich kann das inzwischen, mich stört das nicht mehr, wenn die Leute irgendwie mich komisch angucken, wenn ich Selbstgespräche mache. Ich muss das dann für mich machen.
Okay. Also ich glaube, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, das sind immer die Schlüsselwörter für alles. Also auch so, für mich gab es schon Situationen, da haben Firmen versucht, mich kaputt zu machen. Und kann zum Beispiel eine Situation sagen, da hatte jemand, der wollte ein halbes Jahr Arbeitszeit von mir haben und hat bis zur letzten Sekunde mein Angebot nicht bestätigt. Und am Ende hat er dann mit so einer richtig fadenscheinigen Ausrede abgesagt. Mhm. Dann stand ich da mit 6 Monaten ohne Arbeit. Mhm. So, und das wirklich in 2 Wochen war mein Auftrag vorbei. Dann habe ich erstmal richtig den Kopf in den Sand gesetzt, habe geweint, hab mir jegliches Szenario ins Negative ausgedacht. Jetzt musst du Privatinsolvenz annehmen, jetzt kannst du deine Steuern nicht mehr zahlen, deine horrende Krankenkasse und so weiter und so fort. Und nach 1-2 Tagen habe ich dann, und das war für mich ein Schlüsselmoment, habe ich mir dann gesagt, okay, du kannst es nicht ändern. So, also eben wieder dieses Sorge, dich nicht lebe. Habe es akzeptiert. Habe akzeptiert, dass das Schlimmste eintreten kann. Und nicht mal einen Tag später hat jemand angerufen und meinte so, du, das ist jetzt ein bisschen kurzfristig, aber wir bräuchten eigentlich für 6 Monate jemanden kurzfristig. Hättest du Zeit? Und alles war wieder gut.
So, hallo. Ja, ja, das war der Hund. Und hey, das war jetzt die letzte gute Nachricht des Tages, würde ich sagen. Also wir bedanken uns jetzt bei...
Das wollte ich aber noch ganz kurz entschuldigen, bevor du die Abmoderation machst. Für mich war das ein Riesenschlüsselmoment. Und dass das auch dann funktioniert hat, und das hat immer wieder funktioniert. Also ist nicht auf der gleichen Art und Weise, aber es hat immer wieder auf seine Art und Weise funktioniert, dass man sein Mindset in den Griff kriegt und diese Dinge ändern sich. Das hat so was bei mir verändert, dass ich von vornherein diesen Automatismus habe. Also ich habe auch noch den Moment, wo ich beide Arme über den Kopf werfe und dann denke, ach du Scheiße, so in dem Sinne. Aber es dauert nicht lange, dann kriege ich mich auf die Kette, Achtsamkeit. Und lass es gar nicht so weit kommen, dass ich das so tief in mich reinfresse, dass es mich kaputt machen kann.
Ja, also ich würde es mal zusammenfassen in Vertrauen, Ausdauer und Achtsamkeit. Das sind alles so wichtige Aspekte, um solche Sachen durchzuziehen. Und manchmal, wenn es gerade am allerschlimmsten scheint, dann ist irgendwo schon die Morgenröte in Sicht.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir immer wieder ein Fest.
Bastek, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Das waren gute Nachrichten von Menschlich Wirtschaften. Die Genossenschaft, die Werteschaft.